das ist mir, wie ich den Titel bekommen habe, habe ich mir auch gedacht, der Neurologe, aber ich muss dann sagen, auch die Neurologin. Kopfschmerzen sind ja, oder Patienten und Patientinnen mit Kopfschmerzen kommen ja sehr häufig in Ordinationen oder auch in Krankenhäuser, ganz egal, ob in der Allgemeinpraxis oder auch ins Krankenhaus, also Spezialisten und Spezialistinnen. Kopfschmerzen sind einfach häufig und können ganz harmlos sein und gelegentlich auftreten, aber hinter Kopfschmerzen als Leitsymptom kann sich auch ein bedrohliches, akut zu behandelndes Krankheitsbild verbergen. Die primären Kopfschmerzen, die also keine uns bekannte organische Grundlage haben, also die schon eine organische Grundlage haben, aber die eben nicht bedrohlich ist, sind sehr oft, wenn sie selten auftreten, typisch verlaufen, gut zu behandeln, auch in einer allgemeinen medizinischen Praxis. Wenn jedoch atypische Verläufe auftreten, Auffälligkeiten im klinisch-neurologischen Status, Veränderungen im Krankheitsverlauf über die Jahre, dann ist oft der Fall eingetreten, bei dem man dann doch fachärztlichen Rat zuziehen sollte. Beginnen möchte ich, indem ich zuerst ein bisschen ein paar typische primäre Kopfschmerzsyndrome vorstelle. Die sind zwar häufig und jeder weiß ja, das kennen wir eh schon, aber trotzdem wird es oft nicht erkannt oder nicht ausreichend behandelt. Und eine der Kopfschmerzformen, die sicher am beeinträchtigsten ist für die Patientinnen und Patienten im Alltag, ist die Migräne. Sie ist zwar nicht die häufigste Kopfschmerzform, aber trotzdem häufig, mit einer Prävalenz von 10-15% in der Bevölkerung. Bei Frauen gibt es Daten, dass sogar bis zu 25% der Frauen an Migräne leiden. Es ist eine chronische Erkrankung, chronisch nicht im Sinne von, es tritt jeden Tag eine Migräne auf, sondern chronisch im Sinne von, die Betroffenen haben über Jahre, Jahrzehnte oder ihr Leben lang immer wieder beeinträchtigende Migräneattacken. Frauen sind, wie wir wissen, 2,5-mal häufiger betroffen und, was nicht außer Acht gelassen werden darf, auch Kinder können bereits an Migräne leiden mit einer gar nicht so niedrigen Prävalenz von 3-10%. Und hier sind interessanterweise bis zur Pubertät die Buben häufiger betroffen und erst dann kippt das Geschlechterverhältnis und mehr Mädchen haben Migräne. Migräneattacken sind schwer, sind eine große persönliche Belastung, weil sie immer wiederkehren, viele Begleitsymptome haben, die unangenehm sind, die Patientinnen und Patienten sind dann nicht arbeitsfähig, sind nicht fähig, sich um die Familie zu kümmern, um ihren privaten Interessen nachzugehen, also im Alltag beeinträchtigend, führen zu einer eingeschränkten Arbeitsleistung, haben also auch eine wirtschaftliche Auswirkung, aber auch individuell, weil die Betroffenen auch aufgrund der Krankenstände Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Migräne ist, obwohl sie so häufig ist und allen wohl bekannt, trotzdem vielfach unterdiagnostiziert und auch untertherapiert. Es war sicher ein Viertel der Betroffenen noch nie beim Arzt oder der Ärztin für Allgemeinmedizin und ein Drittel noch nie in fachärztlicher Begutachtung. Drei Viertel der Betroffenen haben eine unzureichende Attackenbehandlung und über 80% noch nie eine Prophylaxe genommen, wobei man natürlich einschränkend dazu sagen muss, nicht jeder Mensch mit Migräne benötigt eine Prophylaxe, sondern nur die mit einer hohen Attackenfrequenz. Ganz spannend ist auch, wir haben uns in einer Studie in Österreich angesehen, wie sieht es mit Patientinnen und Patienten aus, die in spezialisierten Zentren in Behandlung sind. Und da sind circa drei Viertel mit einer Triptantherapie, also Akuttherapie, versorgt. Es gibt auch Patienten, die brauchen kein Triptan oder genügt auch ein hochdosiertes Aspirin oder so. Aber spannender wird es, wenn man sich bevölkerungsweite Zahlen ansieht aus Versicherungsdatenbanken. Und da hat sich gezeigt, zum Beispiel in Italien, dass nur 0,4-1% der Allgemeinbevölkerung ein Triptan verordnet bekommen haben, jemals im Beobachtungszeitraum. Das ist eine große Diskrepanz zur Prävalenz der Migräne in der Allgemeinbevölkerung. Das ist 10-fach weniger. Genauso, 100-fach weniger. In Frankreich haben etwa 2,3% der Versicherten jemals ein Triptan bekommen. Wir sind gerade dabei, solche Versicherungsdaten für Österreich auszuwerten. Es sieht nicht viel besser aus, so grob geschätzt einmal. Wir haben es noch nicht fertig. Was charakterisiert eine Migräne? Auch das ist wohl bekannt. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Die Migräne ist ein Kopfschmerz, der also attackenförmig auftritt. Die Attacken dauern bei Erwachsenen 4-72 Stunden. Bei Kindern können sie auch kürzer sein. Und sie sind charakterisiert durch einen einseitigen, mittelstarken bis starken Kopfschmerz, der pulsierend ist und sich bei körperlicher Routineaktivität verstärkt. Es müssen zumindest zwei dieser Charakteristika vorhanden sein. Das heißt, wenn jemand einen holokranen Kopfschmerz hat, aber was anderes zutrifft, ist das auch eine Migräne. Das schließt die Migräne nicht aus, weil das wird oft ein bisschen durcheinander geschmissen. Und es kommt zu vegetativen Symptomen, Übelkeit oder Erbrechen oder Licht- und Lärmempfindlichkeit. Und es gibt keine andere zugrunde liegende Erkrankung. Das ist die Migräne ohne Aura. Bei der Migräne mit Aura kommt es im Vorfeld, vor dem Kopfschmerz oder zeitgleich mit dem Kopfschmerz, zu Aura-Symptomen. Die häufigsten dabei sind visuelle Symptome. Das kann jetzt kortikal-okzipital getriggert sein oder retinal mit Fortifikationsspektren, Zacken, Sehenskotomen, Flimmern, Flackern, Lichtblitzen. Das ist sicher das häufigste Aura-Symptom. Dann gibt es allerdings auch sensible Symptome, Parästhesien, die sich langsam ausbreiten. Es kann auch Sprachstörungen geben, bis hin zu Hemiplegie bei speziellen Formen. Und die Aura-Symptome breiten sich sozusagen über 5 Minuten langsam aus, dauern maximal 1 Stunde bei einer typischen Aura und bilden sich vollständig wieder zurück. Und damit oder danach kommt der Kopfschmerz. Der kann jetzt ganz typisch sein, heftig, pulsierend mit Erbrechen, kann aber auch bei einzelnen Attacken einmal leichter sein und gar nicht so migränetypisch wirken. Trickreicherweise gibt es auch eine Aura ohne Kopfschmerzen. Die Patientinnen und Patienten bekommen eine typische Aura, aber es folgt kein Kopfschmerz. Das ist natürlich differenzialdiagnostisch oft eine Herausforderung, vor allem beim Erstauftreten. Woran denken wir differenzialdiagnostisch? In erster Linie natürlich an eine transitorische ischämische Attacke. Das ist, glaube ich, die Hauptdifferenzialdiagnose. Der Hauptunterschied ist wahrscheinlich der langsam propagierende Verlauf im Gegensatz zur TIA, die ja wie ein Schlaganfall in der Regel schlagartig eintritt. Die Migräne verläuft in einem Stadienhaft mit Prodromalsymptomen, die auftreten können. Dazu gehören Gähnen, Müdigkeit, Heißhunger, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Dann kann eben eine Aura kommen, muss nicht. Nicht einmal 20% der Betroffenen haben eine Aura. Und dann kommt die Attacke mit dem Kopfschmerz und den vegetativen Begleitsymptomen, die dann abklingt und die natürlich bis zu 3 Tage dauern kann, das wollen wir aber nicht, das sollten wir ausreichend behandeln. Wir behandeln die Attacken akut mit hochdosierten nichtsteroidalen Antirheumatika, also Paracetamol, Novagin, mit Triptanen natürlich. Ganz klar ist, wenn Patientinnen und Patienten schon zu Hause NSAIs genommen haben oder andere Schmerzmittel, dann hat es keinen Sinn, das zweite und dritte NSAR zu versuchen, sondern wenn keine Kontraindikation besteht, ein Triptan zu verschreiben. Das ist dann der sinnvolle Schritt. Achten Sie darauf, dass die Medikamente rechtzeitig genommen werden zu Attackenbeginn, nicht erst nach 3 Stunden, dann greifen sie schlecht, und dass sie eben ausreichend hoch dosiert werden und nicht aus Angst vor Medikamenten nur die halbe für Erwachsenen empfohlene Dosis genommen wird. Antiemetika können unterstützen, wenn starke Übelkeit oder Erbrechen auftreten. Und wenn Patientinnen und Patienten 3 oder 4 Kopfschmerztage Migräneattacken pro Monat haben, sollten wir an eine Prophylaxe denken oder wenn die Attacken sehr schlecht auf die Akuttherapie ansprechen. Leider haben wir keine sehr spezifischen Medikamente da zur Verfügung. Sie sehen hier das übliche gelistet, da hat sich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert. Sie wissen alle, die Medikamente haben eine eingeschränkte Wirkung, haben Nebenwirkungen. Bei den Antiepileptika ist es so, dass man die Valproinsäure, wie Professor Baumgartner schon gesagt hat, praktisch einer Frau mit Migräne im gebärfähigen Alter eigentlich nicht verschreiben kann. Ich kann das eigentlich nicht mehr argumentieren, ja, weil wir andere Alternativen haben. Was jetzt neu ist, in der Entwicklung sind Antikörper gegen Calcitonin-Gene-Related Peptide, also die spezifisch gegen dieses Molekül wirken. Das ist einer der wichtigsten Transmitter in der Entstehung der Migräneattacke im Gehirn, in den schmerzrelevanten Zentren. Es gibt bereits publizierte Phase-2-Studien, die eine signifikante Reduktion der Kopfschmerztage im Monat gezeigt haben. Die Phase-3-Studien sind gerade alle unterwegs, also wir haben noch keine definitive Aussage, ob uns diese Medikamente jemals zur Verfügung stehen werden. Alle im Kopfschmerzbereich hoffen darauf, weil es wäre sehr schön, mal was Neues und auch was Spezifisches für die Migräne anbieten zu können. Und nicht zu vergessen, Lebensstilmodifikation, psychotherapeutische Unterstützung, vor allem bei chronischen Kopfschmerzen. Die Migräne tritt üblicherweise alle paar Wochen, Monate, manchmal nur einmal im Jahr auf. Es gibt aber Betroffene, die entwickeln chronische Kopfschmerzen. Chronisch heißt an mindestens 15 Kopfschmerztagen, also Tagen pro Monat oder mehr. Da muss natürlich besonders darauf geachtet werden, auch ob ein Medikamentenübergebrauch damit einhergeht, weil das die Therapie ändert. Und ich denke, jemand mit chronischen Kopfschmerzen, ganz gleich welche Form der Kopfschmerzen zugrunde liegt, sollte natürlich neurologisch vorgestellt werden. Die viel häufigere Kopfschmerzform, die aber meistens nicht so belastend ist für die Betroffenen, das sind die Spannungskopfschmerzen. Sie sehen hier schon, die Lebenszeitprävalenz kann bei Frauen bis zu fast 90% betragen und auch sonst haben sie eine sehr hohe Prävalenz. Fast alle kennen das einmal, so ein unangenehmer, dumpfer Kopfschmerz. Auch hier haben wir seltene Formen bis hin zu chronischen Verlaufsformen. Der Schmerz ist beidseitig, drückend, ohne vegetative Begleitsymptome, ohne Auren, die kommen auf alle Fälle da nie vor. Es kann manchmal leichte Lichtempfindlichkeit oder Lärmempfindlichkeit vorhanden sein, aber nicht beides gleichzeitig. Hier behandeln wir ebenfalls in der akuten Attacke mit nichtsteroidalen Antirheumatika oder anderen einfachen Schmerzmitteln, Wärme, Ruhe, Kälteapplikation, Pfefferminzöl, also man kann hier auch nicht medikamentös arbeiten. Und auch hier wieder, wenn jemand häufige Attacken hat, sollten wir rechtzeitig an eine Prophylaxe denken, wobei da in erster Linie noch immer das gute alte Amitriptylin eingesetzt wird. Es gibt auch Daten, allerdings offene, zum Mirtazapin, Venlafaxin. Günstig hat sich auch in mehreren Studien gezeigt Ausdauersport und auch psychotherapeutische Verfahren, Entspannungstechniken. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ein chronischer Kopfschmerz entsteht aus einem primären Kopfschmerz, dann müssen wir unbedingt Acht geben, ob dieser nicht mit einem Medikamentenübergebrauch einhergeht. Was heißt das? Mindestens 15 Tage pro Monat. Und ein Übergebrauch ist definiert, das sind zum Teil so erfahrungsbasierte Daten, zum Teil schon auch durch Studien belegt. Man sagt, ein Übergebrauch liegt vor, wenn jemand zumindest 10-mal Triptan im Monat nimmt, 15 einfache Analgetika oder mehr im Monat. Bei Opioiden sind wir bei 10. Ergotamine sind ja kaum mehr verfügbar. Früher haben wir das sehr häufig gesehen, den Ergotamin-Übergebrauch. Und bei Kombinationspräparaten ebenfalls 10-mal pro Monat. Diese Patienten bedürfen einer Entzugstherapie, einer Prophylaxe und auch einer nicht-medikamentösen therapeutischen Unterstützung. Das heißt, wenn ich jetzt von diesen häufigen primären Kopfschmerzen ausgehe, wann sollten Sie daran denken, jemanden zur Neurologie zu schicken? Auf alle Fälle gehört eine Erstmanifestation einer Aura abgeklärt, um zu schauen, ist das wirklich nur eine Aura oder könnte irgendein anderes zerebrovaskuläres Ereignis dahinter stecken? Ein epileptischer Anfall könnte natürlich auch dahinter stecken, also da ist es auf alle Fälle sinnvoll. Wenn die Auren atypisch verlaufen, prolongiert sind, länger als 60 Minuten dauern, also wenn man sich nicht sicher ist, ist das wirklich eine typische Aura, dann natürlich zum Neurologen. Wenn sich die üblichen Kopfschmerzcharakteristika verändern, wenn jemand seit 30 Jahren eine Migräne hat und dann plötzlich ist etwas anders, wechselt die Seite, wird drückend, es kommt sonst immer nur leichte Übelkeit und jetzt massives Erbrechen oder was auch immer, ja, dann dran denken. Wenn klinische Auffälligkeiten zu finden sind in der neurologischen Untersuchung, also Sie werden vielleicht nur einen grob orientierenden neurologischen Status machen, wenn Sie keine Neurologin sind, aber trotzdem, wenn was auffällt, weiterleiten. Wenn jemand auf die üblichen Therapien der ersten Wahl nicht anspricht, auf die Prophylaxe nicht anspricht, wobei ich denke, dass jemand, der eine Prophylaxe benötigt, das heißt häufige oder chronische Kopfschmerzen hat, eigentlich fachärztlich begleitet werden sollte. Ganz klar, wenn der Verdacht auf einen Medikamentenübergebrauch besteht, weil das eine komplexe therapeutische Situation ist, wenn Sie eben Verdacht haben auf andere zugrunde liegende neurologische Erkrankungen, die vielleicht Symptome machen können, die aussehen wie eine Migräne oder ein Spannungskopfschmerz, wenn sich Kopfschmerzen neu manifestieren in einer täglichen Frequenz, auch das ist ein Alarmzeichen, bei dem Sie die Patienten weiterschicken sollten. Und wenn sich Kopfschmerzen, die wie primäre Kopfschmerzen zwar aussehen in der Anamnese, aber nach dem 50. Lebensjahr erst manifestieren, das ist etwas sehr Seltenes und sollte auf alle Fälle sozusagen ein Alarmzeichen sein, um die Patienten einer weiteren Abklärung zuzuführen. Und wenn akute Kopfschmerzen auftreten oder subakute mit zusätzlichen Symptomen wie Fieber, Nackensteifigkeit, Erbrechen, so irgendwie etwas und ganz klar auch ein sogenannter Donnerschlagkopfschmerz, auf den möchte ich dann noch ein bisschen näher eingehen. Davor möchte ich aber noch einen primären Kopfschmerz vorstellen, der zwar sehr selten ist, mit einer Prävalenz von etwa 0,1% in der Bevölkerung, der aber sehr typisch ist, sehr, sehr beeinträchtigend und trotzdem oft nicht immer gleich erkannt wird. Der Clusterkopfschmerz, das sind Kopfschmerzen, die treten in Episoden auf, die dauern ein paar Wochen bis Monate und dann verschwindet der Kopfschmerz wieder. Während dieser Zeit haben die Patienten sehr, sehr, sehr starke, einseitige Schmerzen immer auf derselben Seite. Im Gegensatz zur Migräne wechselt es nicht die Seite. Die dauern so eine Dreiviertelstunde bis drei Stunden und sind begleitet von zumindest einem autonomen Symptom. Einer Ptose, einer Augenrötung, Nasenkongestion oder Rhinorrhoe, voll ausgebildetes Horner-Syndrom. Und die Patienten suchen keine Ruhe, so wie bei Migräne, sondern haben eine Bewegungsunruhe, möchten herumrennen und halten das fast nicht aus. Behandelt wird dieser Schmerz ebenfalls mit Triptanen, allerdings erste Wahl ist hier das Sumatriptan subkutan, weil es am raschesten wirkt. Alternativ käme noch nasales Zolmitriptan in Frage. Das nasale Sumatriptan gibt es ja nicht mehr. Eine zweite sehr gute Behandlungsmöglichkeit ist der Sauerstoff. Der hilft vor allem auch Triptane einzusparen, wenn die Patienten mehrere Attacken pro Tag haben. Dritte bis vierte Wahl wäre Lidocain intranasal. Und es gibt eine Kurzzeitprophylaxe, um die Episode zu verkürzen. Da ist in erster Linie sind hier Corticosteroide zu nennen. Und dann Langzeitprophylaxen, wenn es sehr lang dauert oder in eine chronische Form übergeht. Auch das gibt es. Dann verwenden wir Verapamil, Lithium, eventuell auch Antiepileptika. Und ich denke, das sind dann tatsächlich Patienten, die einer neurologischen Behandlung bedürfen. Wichtig beim Clusterkopfschmerz, deswegen habe ich ihn hier auch noch einmal herausgenommen, ist, dass er immer bei Erstmanifestation organisch abgeklärt werden muss. Insbesondere geht es darum, sozusagen Auffälligkeiten im kraniozervikalen Übergang oder mittelnierennahe Prozesse auszuschließen. Das kann mal Symptome machen wie ein Clusterkopfschmerz. Also hier denken wir vor allem dann an Raumforderungen oder Dissektionen, Malformationen oder entzündliche Geschehen. Natürlich, wie schon vorhin erwähnt, wenn die Patienten zwar einen typischen Cluster haben, aber neurologisch auffällig sind, wenn sich etwas ändert, ich habe auch Patienten, die haben seit 20 Jahren Clusterkopfschmerzen und plötzlich ändern sich diese völlig oder sie kriegen einen Dauerkopfschmerz dazu. Das gibt es manchmal im Cluster zwischen den Attacken, aber das ist für uns immer ein Alarmzeichen, um zu sagen, okay, jetzt brauchen wir vielleicht doch wieder eine Bildgebung. Und eigentlich auch für die Sauerstoffverordnung, die, glaube ich, von praktischen Ärzten von der Krankenkasse nicht akzeptiert wird, zumindest bei der Erstverschreibung. Wann besteht ein Notfall? Wann müssen Sie Patienten mit akuten Kopfschmerzen, hier geht es vor allem um das akute Symptom des Kopfschmerzes, tatsächlich zur Neurologie am besten in ein Krankenhaus überweisen? Ganz klar, wenn Patienten zu Ihnen kommen, die einen sogenannten Donnerschlag-Kopfschmerz haben, also einen plötzlich aufgetretenen, sehr heftigen Kopfschmerz, der noch nie da war, dann sind die ersten Differentialdiagnosen, an die wir denken müssen und die bedrohlich sind, natürlich die Subarachnoidalblutung, eventuell ein Hypophysenapoplex oder auch ein letztlich dann reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom. Auch Sinusvenenthrombosen könnten einmal sich so äußern. Wenn die Kopfschmerzen superakut oder akut auftreten mit einsetzenden neurologischen Symptomen, hier denken wir natürlich an zerebrovaskuläre Ereignisse, auch an eine Hirndruckerhöhung, wenn vor allem vegetative Symptome wie Erbrechen im Vordergrund stehen. Auch Subduralhämatome können sich einmal so äußern. Und natürlich, wenn der Kopfschmerz begleitet ist von Infektionszeichen wie Fieber oder auch schon Meningismus oder wenn die Patientinnen und Patienten Kopfschmerzen haben und gleichzeitig eine Wesensveränderung oder Verhaltensveränderung oder auch kognitive Auffälligkeiten zeigen. Auch dann ist es natürlich einer raschen Abklärung zuzuführen. Ganz wichtig ist natürlich, nicht jeder Mensch, der Kopfschmerzen hat und Fieber, bedarf auch gleich einer akuten neurologischen Begutachtung, sondern auch hier ist natürlich zu klären, anamnestisch und klinisch, ist es nur ein Begleitkopfschmerz im Rahmen eines grippalen Infektes oder einer echten Grippe oder habe ich tatsächlich den Hinweis darauf, dass hier eine Meningitis, Meningoenzephalitis vorliegen könnte. Ich denke, sonst würden wir in unseren Ambulanzen aus allen Nähten platzen. Was können nun, wenn ich beim Donnerschlagkopfschmerz bleibe, der sicher ein sehr wichtiges klinisches Bild darstellt, Ursachen davon sein? Wie ich schon gesagt habe, die Subarachnoidalblutung. Aber wie Sie sehen, gibt es hier eine Reihe von Erkrankungen, die ich jetzt nicht alle vorlesen will, das langweilt Sie nur, die einen plötzlich einsetzenden Kopfschmerz machen können. Hervorheben möchte ich diesen sogenannten Warnkopfschmerz. Es ist bekannt, dass Patienten mit einer Subarachnoidalblutung manchmal schon Tage oder auch Wochen vorher immer wieder mal einen akut einsetzenden Kopfschmerz haben, offensichtlich aufgrund von so Mikroblutungen oder aneurysmatischen Ausweitungen. Also das könnte ein Warnsymptom sein. Wenn sich zu solchen Kopfschmerzen dann vielleicht auch noch anamnestische oder klinische neurologische Auffälligkeiten finden, dann unbedingt abklären. Die Subarachnoidalblutung ist die häufigste Ursache für diesen Donnerschlagkopfschmerz. Etwa 11-25% der Patientinnen mit einem Donnerschlagkopfschmerz haben auch tatsächlich eine Subarachnoidalblutung. Das sind so krankenhausbasierte Daten. Der überwiegende Teil hat ein Aneurysma zugrunde liegend, das blutet, und ein geringerer Prozent hat perimesenzephale Blutungen oder AVMs oder durale Fisteln, die bluten. Und was auch wichtig ist, 70% der Patienten mit einer Subarachnoidalblutung haben diesen Kopfschmerz ohne Bewusstseinsstörung, mit oder ohne fokale neurologische Zeichen. Also die Patienten müssen nicht jetzt komatös ins Krankenhaus kommen. Es kann dann aber sehr rasch schlechter werden. Der Kopfschmerz ist also entweder maximal beim Onset oder erreicht sehr rasch eine sehr heftige Intensität, kann dann auch einige Tage dauern. Viele erbrechen dabei, also haben vegetative Symptome, und viele Patienten haben auch einen Meningismus. Trickreich ist, manchmal kann sich der erst innerhalb von Stunden entwickeln und kann beim tiefkomatösen Patienten auch fehlen. Und 10% haben wirklich nur Kopfweh und sonst gar nichts. Also das ist anamnestisch oft sehr trickreich, muss man sagen. Dieser Warnkopfschmerz, das habe ich schon kurz erwähnt, der ist gar nicht so selten. Bis zu 40% der Betroffenen können diese Warnkopfschmerzen retrospektiv anamnestisch aufgewiesen haben. Der ist eben meist kürzer, nicht ganz so stark wie dann bei der großen Blutung. Und die Patienten haben dann aber oft auch ein unauffälliges CCT. Patienten mit einem Donnerschlagkopfschmerz, unauffälligen CCT und unauffälliger Lumbalpunktion, weil wenn das CT negativ ist, ist die Lumbalpunktion die diagnostische Methode der Wahl. Wenn das aber alles normal ist, haben diese Patientinnen und Patienten letztlich kein erhöhtes SAB-Risiko, wenn auch kein Aneurysma nachweisbar ist. Ja. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, dass man die dann auch beruhigen kann. Dann war es ein primärer Donnerschlagkopfschmerz, auch den gibt es. Das ist aber letztlich natürlich eine Ausschlussdiagnose. Es gibt primäre Kopfschmerzen, die bei ihrem Erstauftreten aber auf alle Fälle neurologisch supergut bis akut abgeklärt werden müssen. Dazu zählt der primäre Hustenkopfschmerz, der primäre Kopfschmerz bei körperlicher Anstrengung oder der Kopfschmerz bei sexueller Aktivität. All diese Kopfschmerzen können bei ihrem Erstauftreten natürlich auch auf Subarachnoidalblutungen oder andere aus dieser langen Liste an Differentialdiagnosen hinweisen. Und erst wenn das ausgeschlossen wurde, kann man diese Diagnosen stellen. Und eben auch, wie vorhin erwähnt, der primäre Donnerschlagkopfschmerz, auch das ist letztlich eine Ausschlussdiagnose mit einer hervorragenden Prognose. Wenn nun sozusagen jemand kommt mit akuten Kopfschmerzen oder subakuten Kopfschmerzen als Leitsymptom, wie kann ich dann vorgehen? Was ist sozusagen meine Abklärungsalgorithmus? Das habe ich hier versucht, jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Also eine Patientin oder ein Patient kommt mit akuten Kopfschmerzen. Eine der ersten Dinge, die wir natürlich abklären müssen, ist, bestehen neurologische Fokalzeichen? Ist vielleicht ein epileptischer Anfall aufgetreten? Dann ist natürlich eine Bildgebung sofort in die Wege zu leiten. Ein anderer wichtiger Punkt ist, besteht Meningismus, besteht Fieber oder bestehen vegetative oder autonome Symptome? Und anhand sozusagen dieser klinischen Symptome und Zeichen versuchen wir vorzugehen. Wenn jemand neurologische Auffälligkeiten hat im Status oder einen epileptischen Anfall erlitten hat, wie erwähnt, dann ist ein CCT akut durchzuführen. Das CT wird negativ sein, wenn diese Patienten vielleicht akute Kopfschmerzen im Rahmen einer hypotensiven Krise erleiden, bei einer Arteritis temporalis oder bei einem Zoster, dann werden sie eine normale Bildgebung haben, auch natürlich bei einem benignen Donnerschlagkopfschmerz. Das CT kann Auffälligkeiten zeigen, also zeigt auf alle Fälle Auffälligkeiten, wenn sie eine intrazerebrale Blutung haben, Subduralhämatom, Epiduralhämatom, wenn sie Abszesse haben, Tumore, wobei den Tumor sieht man im Nativ-CT wirklich gut, oder wenn sie zum Beispiel Sinusvenenthrombosen haben, dann müssen sie allerdings schon eine Angiografie dazu machen. Und die Computertomographie kann Auffälligkeiten zeigen, muss aber nicht, wenn andere Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel eine Meningitis, Meningoenzephalitis, Ischämien können im Frühstadium noch nicht sich demarkieren in der Computertomographie, wie die meisten wissen. Andere Formen der Blutungen, auch bei der Subarachnoidalblutung, kann das CT initial noch unauffällig sein. Wenn Sie keine Herzsymptome, keinen epileptischen Anfall haben, dann denken Sie natürlich an einerseits primäre Kopfschmerzen, Andererseits auch an, und das ist dann natürlich anamnestisch geleitet, andere sekundäre Kopfschmerzen, die jedoch kein bedrohliches Zustandsbild darstellen. Das kann jetzt auch einmal postiktaler Kopfschmerz sein, das kann postpunktionell sein, ein Unterdrucksyndrom, das kann im Rahmen von diabetischen Erkrankungen oder Ähnlichem auftreten. Wenn die Patientin meningeal ist, dann ist ganz klar wieder eine akute Abklärung durchzuführen mit Bildgebung als ersten Schritt. Hier ist es wieder so, dass Sie sozusagen Auffälligkeiten nur dann finden, wenn zum Beispiel ein Abszess vorliegt, ein MPM, eine Sinusvenenthrombose, aber nicht bei einer lymphozytären Meningitis und bei bakteriellen Meningitiden manchmal. Bei der lymphozytären Meningitis, das ist ein bisschen mit Einschränkung, denn ein Herpes kann sehr wohl zu Auffälligkeiten in der Bildgebung führen. Wenn die Patienten nicht meningeal sind, dann sind differenzialdiagnostisch viele andere, vielleicht auch wertebrogene Ursachen für den Kopfschmerz in Betracht zu ziehen. Wichtig ist, der Meningismus kann fehlen, vor allem bei alten Menschen, bei kleinen Kindern, bei Immunsupprimierten. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, anamnestisch und klinisch. Wenn Fieber besteht, also wenn kein Fieber besteht und Kopfschmerzen, dann kann das auch irgendein Lokalprozess sein, irgendein primärer, anderer harmloser Kopfschmerz. Wenn Fieber besteht, wiederum Abklärung mittels Bildgebung, eventuell dann auch so wie vorher in den vorigen Schritten Lumbalpunktion, wenn es notwendig ist. Und auch hier sehen Sie die typischen Veränderungen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn autonome Symptome auftreten, dann ist wieder eine oder vegetative eine Abklärung notwendig. Sie sehen, die Algorithmen ähneln sich und das, was man sozusagen differenzialdiagnostisch an Pathologien finden kann, ist ja jetzt sehr ähnlich, ob jetzt Fieber, Meningismus oder autonome. Und wenn das nicht der Fall ist, dann denken Sie wieder an primäre Kopfschmerzen oder an andere sekundäre Kopfschmerzen, wie nach Traumen harmlos oder Druckminderung, auch medikamentenbedingte Kopfschmerzen natürlich. Und wenn Sie sozusagen Kopfschmerzen haben, ohne jedwede Herzeichen, Fieber, Meningismus, vegetative Symptomatik, dann ist die lange Liste rechts mit allen sozusagen nicht bedrohlichen Erkrankungen, und wenn Sie schon Herzeichen haben, treten diese Algorithmen, die ich vorher schon besprochen habe, wieder in Kraft. Zusammenfassend ist es so, dass die primären Kopfschmerzen ein sehr häufiges Krankheitsbild darstellen in der allgemeinen Bevölkerung und in der Regel bei typischer Anamnese, unauffälliger neurologischer Klinik gut zu behandeln sind und oft auch von allgemeinen Medizinern gut zu behandeln sind. Und erst wenn es sozusagen komplizierter wird, weil die Patienten nicht ansprechen auf die Therapien, weil sich doch was Auffälliges zeigt, dann fachärztlich betreut werden müssen. Wenn man sich unsicher ist, ist es sicher sinnvoll, jeden einmal neurologisch abklären zu lassen, und dann kann man schauen, wo der Patient weiter in Betreuung ist. Sekundäre Kopfschmerzen, an die sollten wir denken bei atypischen Anamnesen, bei neurologisch-klinischen Auffälligkeiten, bei Änderungen von vorbekannten Symptomen und natürlich bei akuten Kopfschmerzen, und dann sind sie natürlich auch gegebenenfalls einer akuten Abklärung zuzuführen. Und wenn die Patienten sozusagen prinzipiell könnte irgendeine andere Erkrankung dahinter stehen, dann ist natürlich neurologische Begutachtung sinnvoll, und jede Form der chronischen Kopfschmerzen, denke ich, sollte auf alle Fälle auch vorgestellt werden. Vielen Dank.